Hallo zusammen. Heute werde ich tatsächlich nur das Seminar führen. Die Edda Vogt ist technisch bedingt leider heute nicht dabei. Ich freue mich trotzdem, dass Sie so zahlreich da sind und die zweite Session mithören. Wer die erste Session verpasst hat, gerne auch nochmal auf YouTube gehen, Börse Frankfurt eingeben. Da sind ganz, ganz viele Infovideos und auch die letzte Session von vor knapp 4 Wochen. Genau, freue mich auf jeden Fall. Dass ihr alle da seid. Ich muss auch immer noch an das Du denken, anstatt an das Sie. Genau, wir sind jetzt hier wirklich noch im Einsteigerbereich. Also wer jetzt schon super viel Erfahrung hat, der wird das meiste vielleicht schon wissen. Von daher, ja, gerne aber auch immer Fragen zwischendrin stellen. Und dann würde ich sagen, starten wir einmal rein. Genau, im ersten Teil hatten wir schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie man überhaupt anfangen sollte, was so das Mindset irgendwie ausmacht. Und jetzt heute geht es wirklich mal darum zu schauen, wie sind die ETFs fürs erste Investment aufgestellt, was sind überhaupt ETFs, worauf sollte man achten und dass man da einfach Schritt für Schritt zum gut diversifizierten Portfolio findet. Nochmal so ein kurzes Recap, vielleicht für diejenigen, die nicht dabei waren oder die das in den 4 Wochen vielleicht auch nicht mehr so präsent im Kopf haben. Letztes Mal hatten wir uns ein bisschen angeschaut, welchen Zeithorizont man für das Investment hat. Das heißt, da schauen wir immer, ist es irgendwie kurzfristig, mittelfristig oder langfristig. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig, dass man sich da eben überlegt, wie man das Geld anlegen möchte, weil natürlich da auch eben einfach andere Dinge in Frage kommen oder auch rausfallen. Genau, hier nochmal mit der Karotte, das schöne Bild, wer sich erinnert. Da hatten wir uns ein bisschen angeguckt, wie denn so verschiedene Investments aussehen. Also zum Beispiel die dunkelblaue Linie bei den 10.000 Euro. Das ist so das, wo man sagen würde, ich habe jetzt irgendwie 10.000 Euro einfach auf meinem Girokonto. Das heißt, da ist keine Verzinsung drauf. Und nach 14 Jahren in dem Beispiel hier gucke ich nochmal drauf, sehe immer noch die 10.000 Euro, aber tatsächlich ist der Wert so ein bisschen gesunken. Das sieht man an der hellblauen Linie darunter, weil man darf nicht vergessen, die Inflation zieht natürlich auch immer von der Rendite ein bisschen was ab. Das heißt, hier immer wichtig im Kopf behalten, 10.000 Euro jetzt sind in 14 Jahren zwar immer noch 10.000 Euro, aber man kann einfach nicht mehr dasselbe kaufen, weil sich einfach die Kaufkraft verändert. Das heißt hier aber auch nochmal das Positive, man kann dem wirklich entgegenwirken, indem man sein Geld anlegt. Und da sieht man halt auch ganz schön, dadurch, dass es halt so schön steil nach oben geht, dass es sich wirklich verzinst. Das heißt, der Zinseszinseffekt, dass man da auch wirklich, ja, gut nach oben kommen kann, wenn man das Geld eben angelegt lässt und da auch trotz Inflation deutlich im Plus sein kann. Auch immer wichtig, Rendite ist bezahltes Risiko. Das heißt, die drei Erfolgsfaktoren, dass man auch wirklich langfristig erfolgreich bleibt, sind zum einen der Anlagehorizont, dass man dann auch weiß, okay, wenn ich jetzt irgendwas anlege für die nächsten 20 Jahre, es wird immer mal Schwankungen geben, die sich dann wieder ausgleichen. Und das Ausgleichen ist vor allem damit halt auch leichter, wenn man das Investment streut. Das heißt, nicht 10.000 Euro unbedingt in eine Aktie packen, weil klar, da werden die Schwankungen sich vielleicht dann doch nicht ganz so ausgleichen, sondern wirklich die wichtigste Börsenweisheit eigentlich, nicht alle Eier in einen Korb packen, sondern immer schön in verschiedene Dinge, damit das eben nicht zu sehr auf einem Investment lastet. Und auch wichtig, Kosten immer mit im Blick behalten. Was sich vielleicht jetzt erstmal wenig anhört, kann halt dann in 10 Jahren sich deutlich vervielfachen und die Rendite schmälern. Deswegen auch wirklich immer schauen, was ihr da zahlt, seien es Depotgebühren, seien es Ausführungsgebühren. Also wirklich nicht zu unterschätzen. Huch, jetzt sind wir eins zu weit gesprungen. Einfache Portfoliostruktur. Da hatten wir auch so ein bisschen gesagt, ne, wenn man sich jetzt erstmal überlegt, was möchte ich überhaupt anlegen, was kann ich überhaupt investieren, dass man praktisch sich einmal Gedanken macht, was brauche ich so die nächsten 8 Jahre. Das wäre dann das kleine Icon rechts mit dem Geld, dass man da halt wirklich sein Notgroschen beibehält und eben weiß, dass man das vielleicht irgendwie anders anlegt oder eher vielleicht auf dem Sparbuch sogar hat, damit man es einfach kurzfristig zur Verfügung hat und da eben vielleicht nicht gerade irgendwie eine kleine Wertschmälerung durch irgendwelche Marktfaktoren mit drin ist. Und den Rest, wo man sagt, das brauche ich jetzt die nächsten 8 Jahre wirklich nicht unbedingt, sondern das ist vielleicht irgendwas, was ich für die nächsten 10, 20, 30 Jahre anlegen möchte. Das kann man dann eigentlich ganz guten Gewissens in einen Welt-ETF stecken. Das soll so ein bisschen diese zwei Dinge symbolisieren. Das heißt, einmal breit gestreut, zum Beispiel mit einem Welt-ETF, können auch zwei, drei ETFs sein. Das ist, wie gesagt, jetzt nur mal ein Beispiel für eine ganz, ganz einfache Portfoliostruktur. Das kann man natürlich aufbauen, wie man möchte. Und halt wichtig, immer die Cash-Reserve mit drin behalten. Und hier auch nochmal die Core-Satellite-Strategie. Wer sagt, ich möchte ein bisschen mehr ausprobieren, aber ich möchte trotzdem im Rahmen bleiben und mir sicher sein, dass alles irgendwie gut angelegt ist. Das heißt, hier haben wir einmal noch den Kern. Das heißt, man sagt, so 60 bis 80% des investierten Geldes sollte dann stabil angelegt sein. Das heißt, breit gestreut, zum Beispiel ein Welt-ETF oder irgendwie verschiedene ETFs, die breit gestreut sind. Und dann kann man irgendwie sagen, oh, ich habe irgendwie noch Interesse an einer speziellen Aktie oder an einem bestimmten Rohstoff, zum Beispiel Gold oder irgendwie ein Themen-ETF, der sich spannend anhört. Da kann man das immer noch mal ergänzen für den kleinen Kick. Das kann natürlich auch irgendwie noch mal gut laufen. Wichtig ist, dass man die ganze Basis halt solide aufgebaut hat, damit man einfach mit der Strategie gut fährt und da einfach nicht zu viel im Kopf hat bezüglich irgendwelcher Risiken. Dann Anlageklassen. Was kann man denn überhaupt alles machen? Also links sieht man mal so ein bisschen die Standardsachen, wo man irgendwie sagt, okay, irgendwie eine Aktie ist halt deutlich standardisierter oder flexibler oder transparenter als jetzt mal so das krasse Gegenbeispiel, ein Oldtimer. Das heißt, hier ist das Know-how eher weniger relevant, sondern da ist es wirklich, dass man da relativ standardisiert, flexibel und eben transparent handelt. Das heißt zum Beispiel, eine Aktie ist leichter als jetzt vielleicht eine Kryptowährung, wo man erstmal verstehen muss, was dahinter steht, wie das funktioniert, wie sich verschiedene Rohstoffe entwickeln. Und beim Know-how auf der rechten Seite ist natürlich auch der Fall, dass man sich mit Kunst oder Oldtimern am besten auskennen sollte, bevor man investiert. Das heißt, hier einfach nochmal so ganz simpel dargestellt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt unterschiedliche Varianten und auch unterschiedliche Wissensstände, die man für die jeweilige Anlageklasse braucht. Genau, jetzt aber genug von der Wiederholung. Ich würde sagen, jetzt starten wir nochmal mit den zusätzlichen Infos rein. Zum einen Vehikel. Was kann das denn irgendwie sein? Ne? Man kann irgendwie direkt in was investieren, zum Beispiel eine einzelne Aktie kaufen. Man kann irgendwie in einen aktiv verwalteten Fonds investieren. Es gibt ETFs, wer schon mal gehört hat, worüber wir ja heute ein bisschen detaillierter sprechen wollen. Und auch neuerdings aktive ETFs oder auch Zertifikate und Derivate, einfach nur damit man es mal gehört hat. Wir werden jetzt natürlich nicht alles in der einen Session beantworten können, aber einfach, dass man es mal gesehen hat. Und wenn wir hier uns das Klassische so ein bisschen mal anschauen, wenn wir jetzt das Einzelinvestment haben, das heißt, wir sagen irgendwie, wir wollen eine bestimmte Aktie kaufen, dann ist das natürlich erstmal recht günstig. Und man ist dann teilweise natürlich auch, wenn man eine Aktie kauft, in dem Fall Miteigentümer eines Unternehmens. Eine Aktie kann natürlich besonders gut laufen, kann aber natürlich auch schlecht laufen, weil man eben alles dann in diese eine Aktie zum Beispiel gesteckt hat. Das heißt, man hat natürlich irgendwie so ein Marktrisiko und halt auch keine Streuung, weil wirklich alles von dem einen Investment abhängt. Deswegen gibt es dann auch den Fall, dass man eben zum Beispiel einen aktiv verwalteten Publikums investieren kann, was ja auch früher noch ganz, ganz klassisch war und auch viele immer noch machen. Das heißt, da wird dann praktisch von verschiedenen Anlegern das Geld in einem Topf gesammelt und dann wird eben von einem Fondsmanager investiert. Da gibt es natürlich auch bestimmte Themen, ist natürlich auch dann deutlich teurer, weil man einfach diesen persönlichen, menschlichen Faktor mit drin hat. Also da sitzt da wirklich ein Fondsmanager oder auch mehrere, die das managen, die was kaufen oder verkaufen und eben so ein bisschen ihre Recherche mit einbringen und eben versuchen, möglichst gut und vielleicht auch noch besser zu handeln, als jetzt möglich gewesen wäre. Das heißt, hier ist immer so ein bisschen die Frage natürlich, schafft man das? Also kann man das irgendwie voraussehen, kann man wirklich aktiv gegensteuern, um eine höhere Rendite zu bekommen oder nicht. Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Eine Chance ist natürlich aber trotzdem immer, dass es gut laufen kann, dass man eine bessere Performance hat, dass man Ausschüttungen kriegen kann, wenn da eben zum Beispiel in Aktien investiert wird. Also das ist so ein bisschen das Klassische, was bestimmt der eine oder andere schon mal gehört hat. Genau, dann haben wir nochmal irgendwie diese passiven ETFs und die aktiven ETFs. Passive ETFs hat bestimmt der eine oder andere auch schon mal gehört. Das heißt, hier hat man dann den Faktor Mensch nicht mal mit drin, sondern da bildet man irgendwie so einen Index zum Beispiel nach. Das heißt, man hat natürlich deutlich niedrigere Gebühren, weil da einfach keiner sitzt, der die Recherche noch zusätzlich macht oder irgendwie besondere Informationen mit reinbringt. Deswegen ist das ein bisschen günstiger als ein aktiver Fonds. Und natürlich hat man keine Outperformance-Möglichkeit, einfach weil man einen Index nachbildet. Also wenn man zum Beispiel jetzt einen DAX-ETF hat, dann wird die Entwicklung vom DAX eben sozusagen nachgebildet. Das heißt, wenn man natürlich dann in dem ETF die DAX-Aktien drin hat, dann kann es natürlich nicht besser performen als der DAX zum Beispiel. So kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen. Natürlich auch hier, es kann gut laufen, man hat Kurschancen, man kann das wirklich ganz flexibel und günstig handeln, was natürlich auch ein großer Vorteil ist. Marktrisiko bleibt dann natürlich, wie gesagt, immer bestehen. Und die Weiterentwicklung, was es jetzt mittlerweile noch gar nicht so lange gibt, dazu später aber auch noch mal mehr, sind die aktiven ETFs. Das heißt, hier orientiert man sich weiterhin an der Nachbildung eines Indizes, aber man bringt den Faktor Mensch noch mal mit rein. Dadurch wird es natürlich teurer als jetzt bei so einem passiven ETF, der einfach nur nachbildet, weil da eben noch mal jemand konstant hinterher ist und nachschaut. Aber wenn man trotzdem sich noch an dem Index orientiert, bleibt das günstiger als jetzt so ein aktiver Publikumsfonds, wie jetzt das Beispiel vorhin. Klar, auch da hat man Marktrisiko, wie bei allem immer ganz wichtig. Klar, jedes Investment ist immer mit Risiko verbunden. Man kann trotzdem eine Outperformance erreichen, eben weil man halt den Faktor Mensch in dem Fall noch mit drin hat. Und der Handel ist auch günstig, ein weiterer Vorteil, weil man es eben über die Börse ganz leicht kaufen und verkaufen kann. Also von daher auf jeden Fall ein großer Vorteil. Genau. Und weil ich es ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten hatte, Outperformance. Wie sieht es aus bei aktiven Fonds zum Beispiel? Sollte man lieber den Faktor Mensch viel mit drin haben? Sagt man, was Passives reicht auch aus? Hier haben wir einmal die SPIVA Research mitgebracht. Das heißt, was man hier eigentlich sehen kann, ist, je größer sozusagen der Index ist, der nachgebildet wird und je länger das Investment, sieht man tatsächlich, dass viele aktive Fonds tatsächlich sogar unterperformen. Also zum Beispiel in der ersten Spalte nach 10 Jahren 92%. Das heißt, man hat zwar den Faktor mit drin, aber es ist auch nicht unbedingt immer so erfolgreich. Klar, im Prinzip versucht man ja etwas vorauszusehen, was man auch nicht unbedingt beeinflussen kann. Auch hier, es gibt wirklich auch gute aktive Fonds. Das ist auch wichtig zu wissen. Aber, ich sehe gerade eine Frage, komme ich gleich zurück. Aber im Prinzip ist es so ein bisschen einfach gemeint, dass man halt wirklich schauen sollte, ob man auch wirklich einen guten aktiven Fonds findet. Wenn man sich da unsicher ist, kann im Zweifel passiv besser sein. Genau, dann die eine Frage, was bedeutet Marktkonzept funktioniert nicht bei aktiven ETFs? Sage ich gerade noch mal eins zurück. Also im Prinzip ist da so ein bisschen gemeint, dass man auch das Risiko hat, dass das Konzept nicht aufgeht. Also man bringt ja irgendwie den Menschen wieder mit rein, weil man der Meinung ist, der Mensch wird das irgendwie besser analysieren und wird besser ein Gefühl dafür haben, dass etwas gut läuft oder dass etwas besser performt, weil man eben noch bestimmte Informationen mit im Hintergrund hat. Hier ist es aber tatsächlich so wie bei allem, man kann sich irren. Also es kann wirklich sein, dass man der Meinung ist, man schafft eine Outperformance, aber das tatsächlich dann doch nicht möglich ist. Genau, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Dann kommen wir einmal noch zu den ETFs selber. Was ist denn ein ETF? Jetzt kam das Wort schon sehr, sehr oft vor, aber nochmal, um sicher zu gehen, dass wir auch wirklich vom selben sprechen und jeder denselben Wissensstand hat. Wie schon gesagt, ETFs sind passiv, weil sie eben einen Index abbilden. Das heißt, da ist dann keiner dabei, der noch irgendwas anderes mit reinnimmt, sondern man orientiert sich an dem Index und versucht natürlich dann auch oder schafft natürlich in dem Sinne auch die Performance des Indizes nachzubilden. Wie das Wort auch schon sagt, also Exchange Traded Fund bedeutet ja in dem Sinne eigentlich nur, wir haben einen Fonds, der über die Börse gehandelt wird. Das bedeutet, der ist natürlich auch jederzeit handelbar, was ein sehr, sehr großer Vorteil ist. In dem Sinne, dass man halt wirklich sagen kann, oh, ich möchte den ETF nicht mehr haben, ich verkaufe den oder ich möchte einen anderen kaufen, dann hat man da einfach eine gute Liquidität und ist da eben ganz gut unterwegs, dass man das relativ transparent und günstig eben nach seinen Wünschen gestalten kann. Auch wichtig, mit einem ETF ist man Teil des jeweiligen Marktes. Das heißt, Beispiel DAX-ETF vorhin, man ist dann Teil der Entwicklung und ne, ist dann natürlich an dem DAX in dem Sinne beteiligt. Auch wichtig zu wissen, Sondervermögen wird dem einen oder anderen bestimmt auch was sagen. Das heißt, weil es ja immer auch ein bisschen im Raum steht, was ist, wenn jetzt zum Beispiel ein bestimmter ETF-Herausgeber, nennen es mal Emittent, zum Beispiel insolvent gehen sollte. dann ist es tatsächlich so, dass dieses ETF-Vermögen, was investiert wurde, separat gehandhabt wird. Das bedeutet, wenn der Emittent insolvent gehen sollte, dann ist eben dieses ganze investierte Vermögen von einem ETF im Sondervermögen. Das heißt, es wird separat zur Seite gelegt und ist dann eben nicht Teil der Insolvenzmasse. Deswegen auch immer ganz wichtig zu wissen. Und auch hier mit dem ETF kann man wirklich ganz breit gestreut in Anlageklassen, Regionen, Länder, Branchen, Themen investieren. Also auch da, wenn man irgendwie sagt, man ist irgendwie an Nachhaltigkeitssachen interessiert. Es gibt sogar auch Wasser-ETFs, also es gibt wirklich von A bis Z so ziemlich alles. Dann kann man das über ein ETF auch ganz gut nachbilden, ohne dass man nur eine Aktie kaufen muss, sondern da einfach relativ breit gestreut auch investieren kann. Und auch wichtig für diejenigen, die vom Arbeitgeber vermögenswirksame Leistungen bekommen. Es gibt ETF-Sparpläne beispielsweise, die vermögenswirksame Leistungen abbilden können. Das heißt, normalerweise ist ein Maximum von 40 Euro pro Monat, die der Arbeitgeber da eben mitgibt. Und man kann diese 40 Euro dann nach und nach in ETFs zum Beispiel investieren. Das heißt, wird jeden Monat in den ETF beispielsweise angezahlt. Und auch wie gerade schon gesagt, es gibt jede Menge Sparpläne, was es auch einfacher macht, dass man nicht regelmäßig dran denken muss. Dazu später aber auch noch mal mehr. Ich schaue gerade, da kam noch eine Frage. Wenn ich in ETFs investiere und von Zinseszinseffekt profitieren möchte, investiere ich dann nur in ein ETF oder kann ich auch in mehrere ETFs parallel investieren? Sehr gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass man auch in mehrere ETFs parallel investieren kann. Klar, da gibt es jetzt keine Regelung, dass man nur einen ETF oder so haben darf. Was einem aber bewusst sein sollte, ist, dass es auch teilweise Überschneidungen gibt, ne? Also wenn man jetzt in den einen ETF investiert und dann sich einen zweiten kauft, der vielleicht dieselben Aktien drin hat, hat man zwar zwei verschiedene ETFs, aber wenn die denselben Index beispielsweise nachbilden, hat es eher wenig Vorteil und da hat man dann auch natürlich die Gefahr von einem Klumpenrisiko, dass man irgendwie nur, wenn man zum Beispiel zwei DAX-ETFs kauft, dann ist es natürlich möglich, aber man hat halt einfach keine Diversifikation, weil man sich dann nur deutsche Aktien anschaut und nicht zum Beispiel noch die USA oder irgendwelche Schwellenländer mit drin hat. Also auch da auf jeden Fall möglich, immer nur gucken, dass man da auch ein bisschen diversifiziert bleibt und sich nicht alles doppelt und dreifach sozusagen zulegt. Genau, dann noch eine Frage, wo finde ich gute ETFs für das Thema vermögenswirksame Leistungen? Da gerne einfach mal auf Google schauen, da gibt es verschiedenes, zum Beispiel von der FNZ. Da kann man dann auch bestimmte Filter setzen, was einem eben wichtig ist und kann da eben auch das kleine Kästchen anklicken, vermögenswirksame Leistungen und dann werden eben nur die ETFs auch abgebildet, die man da angeben kann. Was bedeutet die Bezeichnung ETF? ETF bedeutet Exchange Traded Fund. Das bedeutet Exchange über die Börse gehandelt. Also, oder Exchange Traded, besser gesagt, ist dann über die Börse gehandelt und Fund ist dann in dem Sinne ein Fonds. Das heißt, auch hier wieder praktisch wie ein Topf, wo verschiedene Anleger Geld in einen Topf packen und der dann sozusagen oder die Masse dessen dann investiert wird. Dann nochmal, wie haben sich ETFs entwickelt? Also, tatsächlich gibt es ETFs schon relativ lange, also natürlich je nachdem, in was man es in Relation setzt, aber seit 2000 gibt es tatsächlich den ersten ETF auf Xetra oder in Europa in dem Sinne. Das heißt, hier hat man sich erstmal darauf fokussiert, institutionelle Anleger anzusprechen. Klar, Privatanleger sind da immer erst mal ein bisschen nachgelagert. Da hatte man erstmal den Schwerpunkt, dass man eben breite Marktindizes angeschaut hat, beispielsweise wie dann DAX oder ein Eurostock 50. Das heißt, dass man noch relativ breit gefächert reingegangen. Themen ETFs kamen dann erst später und da hat man auch relativ schnell gesehen, wenn wir es hier auf der Folie anschauen, wie sich der Umsatz verändert hat auf Xetra beispielsweise, dass es massiv in die Höhe gegangen ist von 2000 bis 2024. Also man sieht, das wurde echt gut angenommen und das Konzept wurde dann nach und nach nochmal erweitert. Das heißt, wenn wir hier von Evolution sprechen, wäre das Evolution 2.0, das heißt Ausbreitung und Innovation. Das heißt, hier kamen nochmal neue Dinge dazu. Jetzt ist es nochmal ein bisschen komplexer, als wenn man es nur ETFs anschaut. Und zwar gibt es jetzt auch mittlerweile natürlich immer noch einmal die ETNs, das heißt Exchange Traded Note, also auch wieder über die Börse gehandelt. Oder handelbar. Das heißt, hier bildet man die Entwicklung nicht von einem Index nach, sondern von einem bestimmten Wertpapier. Also zum Beispiel kann man damit in Kryptowährungen zum Beispiel investieren. Das ist eine Möglichkeit. Oder bei ETCs auch wieder über die Börse handelbar, in dem Fall Rohstoffe, dass man zum Beispiel in Gold investiert oder auch in irgendwelche anderen Rohstoffe. Das heißt, hier kam wirklich nochmal der Faktor dazu, dass wir nicht nur irgendwelche Indizes anschauen, sondern eben auch nochmal den Fokus auf bestimmte Wertpapiere oder auch Rohstoffe legen. Hier auch wichtig, exotischere Indizes. Also das bedeutet, man hat da wirklich nochmal ein bisschen zugelegt. Das heißt, man ist von dem konservativen Konzept, wie man angefangen hat, ein bisschen abgewichen, hat gesehen, okay, es funktioniert ja echt gut. Dann kann man auch wirklich ja, breiter gestreute Indizes aufsetzen, exotischere Sachen, die irgendwie spezieller sind, weil man einfach sieht, dass das Interesse da ist und auch hier so ein bisschen die Zeit angefangen hat, wo das auch bei den Privatanlegern gut angekommen ist und da zunehmend halt auch gesehen wurde, dass es nicht nur von Institutionellen gehandelt wird, sondern eben auch durch Privatanleger. Auch hier in der Grafik nicht wundern, dass es hier von groß nach klein geht. Das bedeutet nichts Schlechtes, sondern im Gegenteil. Hier schauen wir uns mit dem XLM, also dem Xetra Liquiditätsmaß, so ein bisschen an. Wie liquide ist denn sowas? Also Liquidität, wie gut kann ich etwas kaufen oder verkaufen? Das bedeutet, man sieht, dass es dann immer liquider wurde über die Jahre. Das heißt, es wurde immer leichter, etwas zu kaufen oder verkaufen. Und die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis wurde dann auch geringer. Also in dem Fall wirklich eine positive Entwicklung, auch wenn es vielleicht erstmal anders aussieht. Genau, ich schaue gerade noch mal in die Fragen rein. Was heißt XLM? Xetra Liquiditätsmaß. Das heißt, hier versuchen wir so ein bisschen für jedes Instrument zu evaluieren, wie gut man das handeln kann. Also ist da eine große Spanne zwischen Kauf- und Verkaufspreis? Kann man das in dem Sinne halt auch schnell wieder verkaufen, wenn man es gekauft hat? Also hier schaut man sich wirklich an, wie liquide und wie gut handelbar ist etwas. Genau. Dann wird hier noch gefragt, ist der aktuelle Preis für einen ETF gerade teuer oder günstig? Und mit was kann der ETF sinnvoll verglichen werden? Hier ist es tatsächlich so, dass man natürlich auch immer vergleichen muss, was man sich anschaut. Also beispielsweise für ein MSCI World zahlt man im Schnitt so um die 0,2%. Das heißt, hier ist es, also mit Prozent meine ich jetzt dann pro Jahr, weil es natürlich trotzdem irgendwie Verwaltungskosten hat. Beispielsweise bei einem Fonds wäre das eher so, dass man dann zum Beispiel 5% erstmal zahlt für den Ausgabeaufschlag, das heißt 5% erstmal die Kosten, dass man es überhaupt kauft. Plus die Verwaltungskosten. Also da ist es natürlich auch super individuell, deswegen kann ich da jetzt gar nicht so eine pauschale Antwort geben. Aber tatsächlich ist es so, dass es wirklich auch indexabhängig ist und emittentenabhängig. Aber ja, da kann man dann ganz gut bezüglich des ETFs vergleichen. Und da würden wir dann tatsächlich auch in den nächsten zwei Sessions nochmal detaillierter drauf eingehen, auch mit der relativen Stärke. Einfach weil das hier ein bisschen den Rahmen sprengen würde, aber ich hoffe, das hat trotzdem schon mal ein bisschen guten Anreiz gegeben. Genau. Dann noch eine Frage, es kommen so viele, ja, freut mich, dass die Beteiligung so gut ist. Wenn ich ein ETF nach einer gewissen Zeit verkaufe, dann muss ich über den Gewinn Steuern bezahlen. Wenn ich den Gewinn aber sofort wieder in einen anderen ETF investiere, kann ich dann die Steuerzahlung umgehen? Sehr gute Frage, Steuern sind immer ein sehr schwieriges Thema, deswegen auch hier. Wie gesagt, keine Steuerberatung oder sonstiges. Tatsächlich ist es so, dass es meines Wissens nach zumindest steuerpflichtig wird, sobald die Ausschüttung eben angefangen hat. Das heißt, es wird ja nicht geprüft. Man hat jetzt irgendwie eine Dividende von 2 € bekommen. Es wird nicht geprüft, werden diese 2 € wieder angelegt oder nicht, sondern das ist einfach erstmal Gewinn, der anfällt. Natürlich muss man am Ende des Jahres immer schauen, wie Gewinn und Verlust aussehen, aber prinzipiell hat man erstmal die Ausschüttung erhalten und da ist es dann steuerlich, wie gesagt, unter Vorbehalt hier, ja, nicht direkt nachvollziehbar, was man mit den 2 € beispielsweise wieder macht. Von daher gibt es auch die Möglichkeit, in thesaurierende ETFs zu investieren. Dazu später auch nochmal mehr. Das bedeutet, dass das direkt wieder angelegt wird. Also anstatt zum Beispiel 2 € dann an den jeweiligen Privatanleger auszuschütten, werden dann die 2 € von jedem Privatanleger, der investiert hat, wieder in den Topf gepackt und dann wieder reinvestiert. Und dann hat man tatsächlich nicht den Fall, dass man direkt irgendwie Steuern zahlen muss, weil das eben vom Fondsanbieter oder vom ETF-Anbieter direkt gemacht wird. Und wenn dann sozusagen natürlich nichts Steuerpflichtiges in dem Sinne ausgeschüttet hat, ist natürlich anders, wenn man dann immer seine Anteile verkauft. Aber für den Moment wären zum Beispiel für diese 2, 3 Euro ja keine Steuern sozusagen bezahlt werden müssen. Plus, was man natürlich auch immer noch im Kopf behalten muss, was vielleicht auch bei der Frage noch ein bisschen hilft, ist, man hat einen Steuerfreibetrag. In der Regel sind das 1000 Euro pro Jahr. Das bedeutet, man kann das bei seiner Bank anlegen und alles unter 1000 Euro ist dann steuerfrei und über 1000 Euro wird es dann versteuert. Das heißt, wenn man gerade vielleicht frisch anfängt und möchte trotzdem irgendwie was ausgeschüttet bekommen haben, dann ist das auch sehr interessanter und wichtiger Ansatz, mal zu prüfen, ob man den Steuerfreibetrag dann für das Jahr schon ausgeschöpft hat oder nicht. Wichtig, der gilt immer pro Person. Das heißt, man kann nicht 1000 Euro bei verschiedenen Depotanbietern anlegen, sondern wirklich 1000 Euro über die gesamte Investition, die man tätigt oder über die gesamten Personen. Ich würde gerade noch mal weitermachen. Ich versuche gleich noch mal weiter einzugehen auf die Fragen. Nur, dass wir hier nicht ganz ja, von der Zeit ein bisschen zu sehr abweichen. Ja, wie sehen ETFs heute aus oder ETFs 3.0? Das heißt, hier kommen auch immer mehr diese Themen-ETFs auf. Wir hatten es vorhin schon mal, saubere Energie, KI, Cybersecurity. Also wenn man da das Gefühl hat, in irgendwas investieren zu wollen, dann gerne. Aber wie gesagt, auch immer an die Core-Satellite-Strategie denken. Man sollte eine ja, solide Basis haben und dann kann man rundherum immer noch mal was hinzufügen. Wichtig ist aber, dass man hier trotzdem breit gestreut bleibt. Und auch interessant, hier haben wir die aktiven ETFs, ich hatte es ja vorhin auch schon angesprochen. Das heißt, hier geht man von dem passiven wieder ein Stück weg und sagt, okay, wir wollen es günstiger machen als jetzt ein aktiv verwalteter Publikumsfonds, aber ein bisschen teurer als ein passiver ETF. Das heißt, hier hat man wirklich nochmal diese passive Struktur, die dann eben von dem aktiven Management nochmal begleitet wird. Und auch ein bisschen Eigenwerbung für Xetra in dem Fall. Wir bieten tatsächlich kostenlose ETF-Sparpläne an. Das heißt, wenn die Banken sich bei uns registrieren, dann können ETF-Orders kostenlos ausgeführt werden. Gibt auch schon einige Banken, die das machen. Also auch gerne einfach mal bei der individuellen Bank nachfragen. Und auch Echtzeitkurse mit Orderbuchtiefe bieten wir an. Also wir haben wirklich nicht nur den Fall, dass man jetzt nur einen Kauf- und Verkaufspreis sieht, sondern man sieht wirklich, wie das Orderbuch in die Tiefe geht und was die nächsten Limits sind. Genau, und Ausführungen zum besseren Preis bieten wir tatsächlich auch an. Das würden wir in einer separaten Session nochmal detaillierter ja, abbilden, aber einfach nur, dass das schon mal gehört würde. Genau. Dann kam mir noch der Hinweis, Kinder haben zusätzliche Freibeträge. Ja, sehr guter Hinweis, Dankeschön. Also wie gesagt, da auch immer individuell informieren, wie das aussieht. Prinzipiell, wenn man jetzt natürlich nur eine Person hätte, wären es 1000 Euro. Genau. Wie gesagt, ich versuche gerade noch mal ein bisschen durchzugehen. Okay. Super. Genau, Vorabpauschale bei thesaurierenden ETFs, auch ein sehr guter Punkt. Darf man natürlich auch nicht vergessen. Vielen Dank auch für die Hinweise. Immer sehr, sehr hilfreich. Ist manchmal ein bisschen schwierig, alles in der kurzen Zeit abzudecken. Aber ich sehe schon, da sind echt einige Informierte dabei. Ich freue mich sehr über den Input. Genau. Dann würde ich gerade noch einmal weitermachen. Hier sieht man es auch noch mal mit der Entwicklung von den ETFs 3.0. Das heißt, 2000, wie gesagt, da kam der erste ETF auf den Markt, jetzt beispielsweise bei Xetra. Und mittlerweile, das ist jetzt noch Stand 2024, sind wir aber auch bei ca. 2.500 ETFs. Also da sieht man wirklich, der Bedarf ist da für alle möglichen Sachen, für exotischere Dinge, für Standard-Indizes. Also es ist wirklich breit gefächert und kriegt auch immer mehr Andrang. Also man sieht, das läuft ganz gut und so kann man natürlich auch verschiedene Interessen immer besser darstellen. Dann Sparplan versus Einmalanlage. Genau, Sparplan, wie der Name schon sagt, bedeutet, man legt einmal den Sparplan an. Zum Beispiel kann man sagen, ich möchte, machen wir das mal ganz einfach, 5 € jeden Monat in einen DAX-ETF investieren. Dann muss ich diesen Sparplan nur einmal einrichten. Wie gesagt, nachdem man ein Depot angelegt hat. Und dann werden diese 5 € immer wieder investiert. Und man muss eben nicht dran denken, dass man wieder eine Order aufgeben muss, sondern es wird eben für einen gemacht. Was natürlich aber auch der Nachteil ist, man weiß nicht zu welchem Preis. Also ne, man kann zum Beispiel sagen, ich möchte die 5 € immer den ersten des Monats anlegen. dann weiß man natürlich nicht, wie die Preisschwankung bis zu dem Zeitpunkt wieder ist. Dafür muss man, wie gesagt, nicht dran denken. Also es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Und man hat natürlich auch den Komfort, dass man sich nicht mit auseinandersetzen muss. Also dass man sagt, ich möchte 5 € immer am 1. eines Monats investieren, möchte mich da gar nicht so großartig mit beschäftigen, guckt dann vielleicht ein paar Mal im Jahr rein, aber muss jetzt nicht gucken, geht der Markt gerade hoch oder runter, sondern man ja, hat es dann sozusagen immer mehr drin. Und auch bei der Einmalorder ist es dann tatsächlich so, dass man gucken muss natürlich, dass man das dann in dem gewählten Zeitabstand macht. Da macht es natürlich nicht die Bank für einen, sondern da muss man wirklich schauen, wann man den ETF kaufen möchte. Dafür hat man natürlich den Vorteil, man sieht die volle Transparenz, also man sieht das komplette Orderbuch und kann dann wirklich schauen, wie aktuell die Preise gehandelt werden, wie die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufpreis ist, also der Spread. Und man kann wirklich gucken, wie sich das alles entwickelt und natürlich auch den Spaß an der Börse haben, weil man dann einfach mal so ein bisschen mitfiebern kann. Man wird die Order ausgeführt, aber auch wirklich wichtig, bei Einmal-Orders immer ein Limit mitgeben. Limit bedeutet, man gibt an, zu welchem Maximalpreis man zum Beispiel pro Stück bezahlen möchte, damit eben nicht eine böse Überraschung kommt, wenn das dann irgendwie einfach nur ins Buch gegeben wird und dann ein teurer Preis rauskommt. Also hier wirklich wichtig, immer Limit mitgeben. Aber auch da machen wir alles nochmal separat in den nächsten Sessions. Man sieht, das Thema ist wirklich sehr, sehr umfangreich, aber ich hoffe, das gibt trotzdem schon mal einen ganz guten Überblick. So, für die, die jetzt schon sehr ungeduldig sind und vielleicht schon starten wollen vor unseren nächsten Sessions, wie kommt man dann in 10 Schritten zum richtigen ETF? Ich denke, das beantwortet auch noch mal ein paar Fragen. Erstmal braucht man natürlich irgendwie eine Anlageklasse. Zum Beispiel könnte man sagen, ich möchte gerne in einen Aktien-ETF investieren. Dann wäre Schritt 2, welche Aktien möchte ich drin haben? Möchte ich die weltweit drin haben? Da gibt es zum Beispiel Welt-ETFs. Möchte ich nur deutsche Aktien, nur europäische, nur amerikanische, Schwellenländer? Also da ist es wirklich sehr breit gefächert und auch abhängig von einem selber. Und auch hier wieder die Frage, wenn man sich dann eben schon für einen Markt entschieden hat, möchte man da möglichst viele Aktien mit drin haben? Also bildet man einen breiten Index nach oder sagt man, ich möchte irgendwie einen speziellen Themen-ETF haben, zum Beispiel zu grüner Energie oder KI oder was es da alles gibt? Und dann auch wieder die Frage, wir hatten es ja vorhin schon so ein bisschen mit den Steuern, thesaurierend oder ausschüttend. Thesaurierend bedeutet, das Geld wird immer wieder angelegt und ausschüttend, man kriegt die Dividenden beispielsweise dann direkt ausgezahlt und dann kann man es natürlich selber wieder anlegen. Dann auch die Frage, welchen Index möchte man abbilden, wenn man sich dann schon entschieden hat, ob es eben ein breiter Index und ein spezifisches Thema sein soll. Mit oder ohne Währungsabsicherung. Es kann natürlich sein, dass man zum Beispiel irgendwie in die USA investiert und dann hat man natürlich immer so ein gewisses Währungsrisiko, dass sich die Umwandlungskurse zwischen Euro und US-Dollar verändern. Das heißt, hier ist dann auch wirklich die Frage, macht es Sinn mit Währungsabsicherung, wenn man da einfach nochmal ein paar mehr Kosten mitträgt? Auch da, wie gesagt, separate Session, deswegen nicht wundern, dass das hier so ein bisschen schnell durchgeht, einfach nur damit man schon mal einen kleinen Überblick kriegt. Nachhaltigkeitsfilter, möchte man, dass es wirklich ESG-konform ist. Und dann wichtig, Kosten und Performance. Das heißt, man kann sich wirklich anschauen, auch da nochmal auf die eine Frage zurückzukommen, bezüglich was ist günstig, was ist teuer, wirklich auch mal vergleichen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man möchte in einen DAX-ETF investieren, wie gesagt, einfach mal ein stringentes Beispiel hier. Dann könnte man eben verschiedene ETFs vergleichen und dann eben gucken, welcher Emittent mehr oder weniger verlangt und auch wie die Performance ist. Also Performance ist, ne, wie gut hat sich das in einem Jahr entwickelt, in 3 Jahren, in 5 Jahren seit Auflegung des ETFs. Und dann kann man ganz gut vergleichen, was einen eher anspricht und welche Kosten da vereinbar sind und welche vielleicht nicht. Und dann, wenn man sich wirklich durch alle 8 Schritte geklickt hat und weiß, dass man starten möchte, dann kann man sich, wie gesagt, nochmal überlegen, möchte ich das als Einmaleinlage machen oder mit Limit? Und dann Schritt 10, einfach dran Spaß haben, zurücklehnen und entspannen und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und ja, dann hat man es auch schon geschafft. Wie gesagt, gehen wir alles nochmal separat durch. Keine Sorge, hört sich vielleicht komplizierter an, als es wirklich ist. Man kann da auf jeden Fall ganz, ganz viel machen. Wie gesagt, allein auf Xetra 2.500 ETFs, ETCs und ETNs. Also da wirklich sind alle Möglichkeiten gegeben, auch für Privatanleger. Und auch Tipps für den ersten ETF-Sparplan ist dann wirklich, dass man nochmal schaut, wie viel zahlt man wirklich? Zahle ich das irgendwie als absoluten Preis? Also zahle ich jedes Mal 5 Euro? Zahle ich einen bestimmten Prozentsatz von meinem Geld, was ich investiere? Auch da immer wirklich ausrechnen, was günstiger ist und was nicht. Und natürlich kann man auch mehrere ETFs pro Sparplan irgendwie einstellen. Also man kann irgendwie auch sagen, ich möchte in einen ETF investieren und in einen anderen ETF. Also man ist da nicht nur auf einen Sparplan beschränkt, sondern kann da wirklich auch mehrere anlegen und halt auch wirklich schauen, wann möchte ich das machen. Also möchte ich, dass es immer zum 1. ausgeführt wird. Manche bieten es zum Beispiel auch zum 7., 15., 30. an, wie auch immer, dass man sich da einfach festlegt, was für einen passt. Und wie gesagt, auch hier nochmal Kosten, Kosten, Kosten. Was kostet der ETF? Was kostet das Depot? Was kostet die Ausführung? Einfach mal grob anschauen, am besten sich auch mal ausrechnen und eben trotzdem bewusst sein, wenn man zum ersten beispielsweise aufgibt. Es kann sich immer mal der Preis ändern, tut es natürlich auch jeden Tag auch. Das heißt, hier ist wirklich die Frage, wie es ausgeführt wird. Auch da, es kann wie gesagt leicht abweichen, einfach weil man da natürlich kein Limit mitgeben kann. Und wichtig auch noch mir mal hier, Sparpläne auf Xetra sind kostenfrei. Deshalb sehr interessant zu gucken, welche Bank das auch anbietet. Dann spart man sich nämlich auch schon mal die Ausführungsgebühren. Genau. Dann schaue ich gerade noch mal in die Fragen ein und versuche noch mal ein paar zu beantworten. Okay. So. Ganz, ganz viele. Bezüglich der Aufzeichnung, also tatsächlich wird die Aufzeichnung immer auf YouTube und auch auf Spotify geteilt. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise auf YouTube geht, dann einfach Börse Frankfurt eingeben, dann kommt man auf unseren YouTube-Kanal und da gibt es dann eben unter anderem das Einsteigerformat als Aufzeichnung oder natürlich auch die anderen Formate, die wir haben. Wir haben zum Beispiel auch eine separate Folge nur zu ETFs, was sich in den letzten 25 Jahren da getan hat. Wer da Interesse hat, gerne mal reinhören. Und genau, da kann man natürlich immer ganz gut das wieder sehen. Es sind leider ein bisschen zu viele Fragen, um jetzt alle abzudecken. Deswegen gerne auch die Fragen beim nächsten Mal nochmal stellen. Genau, welche nachhaltigen Welt-ETFs und so weiter gibt es? Da am besten wirklich immer mal den so einen Filter anstellen. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Suchmaschinen von Extra ETF, von Finanzfluss, da gibt es wirklich alles Mögliche. Und da kann man eben seine Kriterien mal einstellen und dann sehen, was da eben rauskommt. Genau. Welchen Broker empfehlt ihr? Ja, das ist tatsächlich immer schwierig zu sagen, weil das auch immer darauf ankommt, was man selber für Bedürfnisse hat, was man ausgeben möchte, wie viel man investieren möchte. Von daher, ja, ist es immer schwierig, da jetzt direkt was zu empfehlen. Am besten einfach mal in den Vergleich reinklicken und gucken, was einem wichtig ist, wie viel man handeln möchte, ob man Sparpläne machen möchte. Dann ist es vielleicht eher sinnvoll zu gucken, wo die kostenlos sind. Wenn man sagt, man möchte selber eine Einmalorder aufgeben, dann halt wirklich gucken, was kostet die Einmalorder. Also da hat jeder Broker wirklich unterschiedliche Vor- und Nachteile. Deswegen schwierig hier pauschal was zu sagen. Gerne einfach nochmal in so einen Vergleich reinschauen. Kann ich nur empfehlen und sich auch bewusst sein, was man halt eben wirklich machen möchte. Wie gesagt, Sparplan oder Einmalurlaub zum Beispiel. Genau. Dann die Frage nach dem ETF-Robo-Advisor. Auch eine sehr gute Frage, ob das eben Sinn macht, so einen Robo-Advisor zu nutzen. Auch da wieder, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wie viel man investieren möchte. Es kommt darauf an, wie sehr man sich damit selber auseinandersetzen möchte oder eben da vielleicht auch das Wissen hat oder auch nicht. Also ETFs auszuwählen, würde ich sagen, geht schon leichter, als man vielleicht denkt. Wenn man unsicher ist, natürlich auch sinnvoll einfach zu gucken, was sind die Kosten von einem ETF-Robo-Advisor, lohnt sich das? Also auch da, tut mir leid, dass es jetzt wirklich so allgemein ist, aber es kommt wirklich immer auf die eigene Lebenssituation an und was da für einen selber am besten passt. Genau. Dann schaue ich noch mal nach, aber ich glaube, das waren jetzt die größten Fragen. Ansonsten gerne noch mal reinstellen. Super. Vielleicht dann auch noch mal zum nächsten Punkt, was wir denn in den nächsten Sessions machen und auch wie sich ein ETF-Name zusammensetzt, dass ihr das auch noch mal alles gehört habt. ETF-Name hört sich immer sehr kompliziert an. Da steht dann irgendwie eine wilde Reihenfolge von Dingen. Also auch hier noch mal die Frage natürlich bezüglich ETF-Auswahl: Wie kann man das dann so ein bisschen entschlüsseln? Also am Anfang sieht man immer den Emittenten, das heißt iShares, Amundi, SPDR. Da gibt es wirklich viele verschiedene. Das ist immer ganz am Anfang von der ETF-Bezeichnung. Dann sieht man, in welchen Index investiert wird, zum Beispiel iShares und dann MSCI World oder S&P 500. Und dann gibt es noch so nettes Kürzel, das Regulatorische mit UCITS beispielsweise. Das bedeutet, dass der ETF sich an europäische Regularien hält. Da gibt es verschiedene Vorschriften, dass nicht zu viel in ein Instrument beispielsweise investiert werden darf, also dass wirklich die europäischen Regularien eingehalten werden. Und dann hinten nochmal das Kryptische mit DIS, ACK und so weiter. Also DIS bedeutet Distributing. Also das ist dann ein ausschüttender ETF, der die Dividenden ausschüttet und eben halt an den Privatanleger weitergibt. Accumulating, also ACC, bedeutet thesaurierend. Also auch wird praktisch das, was ausgeschüttet wird, auch direkt wieder angelegt. Und dann gibt es hier nochmal verschiedene weitere Kennzahlen, sowas wie US-Dollar oder Euro. Natürlich die Frage, in welcher Währung wird investiert. Und dann gibt es da eben ja, verschiedene Möglichkeiten. Manchmal steht auch nur ein C dahinter, manchmal steht nur ein A dahinter oder auch ein D. Also da kommt es immer wirklich ein bisschen drauf an. Aber wichtig ist einfach, dass man mal das so gehört hat und eben versteht, wie sich das zusammensetzt. Auch hier machen wir alles nochmal zusammen. Muss man sich jetzt noch nicht merken, einfach um es mal gehört zu haben. Genau. Was sind die nächsten Sessions? Weil ich es ja immer schon so groß angekündigt habe. Also tatsächlich, 12. August ist dann außerhalb unserer Einstiegsreihe. Da geht es dann wirklich um ETF-Sparpläne im Detail. Was muss ich zum Einstieg beachten? Also auch da vielleicht nochmal sehr interessant für diejenigen, die noch irgendwelche Fragen hatten oder die da nochmal ein bisschen näher reinschauen wollen. Und dann bei unserer nächsten Einsteiger-Session am 1. September, auch wieder um 12 Uhr, kann man doch wirklich nochmal reinschauen, wie die ETF-Auswahl im Detail aussieht. Also wir eröffnen mal einen Sparplan zusammen. Wir gehen das Ganze wirklich mal durch, um da vielleicht auch ein bisschen den Respekt oder die Angst zu nehmen, dass es dann doch gar nicht so kompliziert ist, wie man eben denkt. Und dann am 6. Oktober machen wir nochmal das Gegenteil davon. Da sagen wir dann, okay, wie sieht es denn aus, wenn ich selber eine Order platzieren möchte? Worauf muss ich achten? Beispielsweise das angesprochene Limit. Und ja, dass man einfach mal so ein bisschen die verschiedenen Dinge gehört hat. Und auch dann geht unser Format nochmal weiter mit den nächsten Themen. Also man sieht, man kann da wirklich wahnsinnig viel zu erzählen, wahnsinnig viel zu erfragen. Deswegen haben wir versucht, das ein bisschen in Häppchen aufzuschneiden, damit das dann irgendwie auch verdaubar ist und man das so nach und nach mitmachen kann. Genau. Super. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für die ganzen Fragen, für die viele Interaktionen, hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch gerne dann, wie gesagt, bei den nächsten Sessions wieder einsteigen. Und ich freue mich, dass wir ja, hier in dem Format genau diese Möglichkeit haben, uns auszutauschen und die Fragen zu stellen. Deswegen, ja, vielen lieben Dank.